Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Er ist kein Orakel und auch kein Prophet, doch es ist sein Beruf, in die Zukunft zu blicken. Horst Upaschowski. Morgen feiert der Zukunftsforscher seinen 80. Geburtstag. Gleich wird er uns sagen, warum wir Deutschen semi-glücklich sind und warum er trotz der großen Probleme ringsum optimistisch in die Zukunft blickt. Dann sprechen wir über das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Dort wird die Dauerausstellung neu konzipiert. Und wir erfahren, warum in Belarus 7 Historiker entlassen wurden. Der Forscher Horst Upaschowski, er schaut sich den Alltag der Deutschen an. Er beobachtet Trends und Stimmungen, ihn interessieren, welche Verhaltensweisen wir Bürger ändern, welche wir nicht verändern, was wir uns wünschen, worauf wir beharren. Horst Upaschowski, er ist der deutsche Zukunftsforscher. Morgen feiert er seinen 80. Geburtstag. Heute ist er hier am Fazit-Telefon. Herr Upaschowski, einen schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Das Jahr 2020 war ein Krisenjahr. Ja. Wir mussten unser Verhalten grundsätzlich ändern. Wir haben uns die Zeit völlig neu eingeteilt, haben über ganz neue existenzielle Aspekte unseres Lebens nachgedacht. Ist denn solch ein Krisenjahr für Sie als Zukunftsforscher auch ein besonders erkenntnisreiches Jahr?
Ja, das kann man schon sagen. Es ist ein anderes Jahr, es ist eine andere Krise als die, die wir bisher kennen. Sie hat nicht diesen Einmalcharakter. Denken Sie an 11. September, denken Sie an Fukushima, Tschernobyl und was wir alles nennen, sondern diese Krise hält an, ja, und geht weiter. Und die Krise tut weh. Und zwar bei fast allen. Und das ist natürlich neu. Insofern müssen die Menschen ganz unterschiedlich auch darauf reagieren. Aber das Besondere bei meiner Zukunftsforschung ist, und ich habe das sehr repräsentativ erhoben, ist, das Besondere ist, dass die Deutschen doch relativ zuversichtlich und positiv in die Zukunft schauen und dass die Engländer schon fragen, was machen die Deutschen eigentlich anders, was machen sie besser. Ja, es ist eine Einstellung, man könnte sie so nennen, ich will das Beste aus meinem Leben machen und ich schaue optimistisch in die Zukunft.
Können Sie diesen Optimismus nachvollziehen, Herr Upaschowski?
Ja, es ist vielleicht eine besondere Lebensart. Ich nenne diese Lebensart semi-glücklich. Also so nach dem Motto, wie im Grimmschen Märchen beinahe, das ist das Glück im Unglück. Also wenn Sie sich den Arm gebrochen haben, dann freuen Sie sich auch noch, dass Sie sich auch noch die Beine gebrochen haben. Eine besondere Erfahrung, vielleicht sind wir auch krisenerfahrener, leidensfähiger als andere, auch durch unsere besondere Geschichte. Also ich glaube, diese Gelassenheit, diese Besinnung oder auch diese Besonnenheit, diese Ruhe, das ist etwas, was die Deutschen in der Krise derzeit auszeichnet.
Sie machen als Zukunftsforscher ja das systematisch, was jeder von uns auch ein Leben lang macht. Wir verarbeiten unsere Erfahrungen und leiten daraus unser künftiges Handeln ab. Das setzt allerdings auch eine gute Portion Vernunft voraus. Kann man denn irrationales Verhalten, wenn überhaupt, vorhersagen?
Ja, natürlich. Das wissen wir ja auch aus der Umweltdiskussion. Mein Gott, was sind die Deutschen umweltbewusst. Aber wenn es daran geht, ihr Verhalten zu ändern, dann vergehen manchmal nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte. Dennoch hat natürlich eine solche Krise wie damals die Öl-Energie-Krise vieles in Bewegung gesetzt. Also hat nachhaltige Wirkungen. So sind zum Beispiel die Grünen dann in den Bundestag eingezogen. Und das Gleiche gilt jetzt für die Pandemie. Dieses Nachdenken über sich und den eigenen Lebensstil, das ist neu. Und das wird auch anhalten. Und man kann fast sagen, aus der Bestzeit wird eine neue Bescheidenheit. Es wächst jetzt eine Generation heran, ja, die schon ein Jahr lang ihre Ansprüche zurückschrauben muss. Und das wird ihre Gewohnheiten verändern. Und vielleicht werden wir im nächsten oder übernächsten Jahr schon von einem grundlegenden Wertewandel oder Einstellungswandel sprechen.
Deutschlandfunk Kultur. Lassen Sie uns über Kultur sprechen, Herr Upaschowski. Mich interessiert natürlich, wagen Sie eine Prognose in Bezug auf die Kultur?
Ja, also die Kultur gilt ja als der große Krisenverlierer. Ich persönlich glaube wirklich, dass wir Gefahr laufen, kulturell unterernährt zu werden und dass es einen wachsenden Kulturhunger gibt. Ich vermute, die Kultur in Museen, in Opern, in Theatern, in Festivals, die wird einen großen Nachholbedarf haben und die Menschen werden vielleicht im nächsten Jahr vor Konzertkassen Schlange stehen, wie heute die Verbraucher vor den Lebensmittelläden.
Kann man denn aus dieser Prognose auch Forderungen ableiten? Haben Sie Forderungen zum Beispiel an die Politik?
Ja, also ein Zukunftsforscher macht ja nicht La pour la Forschung. Also ich will nicht nur die Zukunft voraussagen, sondern ich will auch sehen, dass wir gut auf die Zukunft vorbereitet sind. Und deswegen sage ich, also die Wirtschaft muss mehr in die Pflicht genommen werden. Wo sind die Sponsoren? Wo sind die Mäzene? Mir schwebt also ein Schweizer Modell vor, der Konzern Migros macht das. Er zahlt freiwillig ein Kulturprozent. 1% des Umsatzes wird in die Kultur investiert. Also stellen Sie sich mal vor, die ganzen Discounter, die wir alle haben und die Baumärkte, wenn die jetzt 1% zurückgeben würden, das ist doch wirklich nicht die Welt. 1 Million Umsatz heißt also 10.000 Euro für die Kultur. Das wäre wirklich eine gute Sache und freiwillig wäre natürlich noch besser als von Staats wegen.
Herr Opaschowski, ich glaube, Sie haben inzwischen 50 Bücher geschrieben und Sie arbeiten, habe ich gehört, auch an einem ersten Hörbuch jetzt. Wie blicken Sie denn auf Ihre eigene Zukunft voraus?
Ja, meine eigene Zukunft ist natürlich in erster Linie übrigens, wie für viele andere auch, die eigene Familie. Das ist ganz klar. Das sind die Kinder, das sind die Enkelkinder, das ist meine Frau. Also ich habe nicht nur 50 Bücher geschrieben, sondern ich bin auch so lange verheiratet. Wahrscheinlich hängt das eine mit dem anderen zusammen. Ich habe eine wunderbare Forschungsallianz und auch eine wunderbare private Beziehung. Und das soll auch so bleiben. Dass ich nicht Ruhe gebe als Zukunftsforscher und Forschungsfleißiger, das ist nun mal in der Natur angelegt. Ich glaube, ich habe auch eine Pflicht. Es gibt eine Berichtspflicht und von Seiten der Politik natürlich auch eine Annahmepflicht. Die sollen bitte schön das auch umsetzen, was ich da an Konflikten oder Problemen oder auch an Hoffnungen zutage fördere.
Man hört das an jedem Satz, den Sie sagen, Herr Opaschowski. Sie sind ein Optimist. Hat denn Ihr Optimismus vielleicht aber auch einen kleinen Knacks bekommen? In Anbetracht all der Probleme, die sich ja vor den Menschen auftürmen?
Ja, natürlich wird man immer wieder zurückgerufen und auch zurückgeworfen. Ich bin ja nicht als Optimist geboren. Also wenn ich das noch einblenden kann, gerade jetzt vor meinem Geburtstag. Ich habe 10 Jahre meiner Kindheit in Waisenhäusern verbracht, ohne Elternhaus aufgewachsen. Also ich weiß, was Armut ist. Ich weiß, was Kontaktängste sind. Das ist ja sowieso das große Problem der Zukunft. Ich glaube, die neue Armut im Alter wird die Kontaktarmut sein. Und wahrscheinlich wird es bald schon wie in England ein Einsamkeitsministerium oder einen Regierungsauftrag für die soziale Isolation geben.
Ein Kontaktarmut, unter der Sie, so wie Sie es ja auch gerade geschildert haben, auf keinen Fall leiden werden, Herr Opaschowski. Morgen werden Sie 80. Ich wünsche Ihnen einen in jeder Hinsicht wunderbaren Geburtstag und danke vielmals für dieses Gespräch. Dankeschön.
Ja, ich danke auch und alles Gute.
Mit dem Jahresanfang haben wir gestern hier in Fazit Deutschlandfunk Kultur eine kleine Reihe gestartet, mit der wir ein bisschen die Fantasie anregen wollen, und zwar die Fantasie von Kuratorinnen und Kuratoren. Wir fragen, welches Ausstellungsprojekt würden Sie denn gerne mal umsetzen, wenn es keinerlei Zwänge gäbe? Keine finanziellen Einschränkungen, keine zeitlichen oder sonst wie organisatorischen Probleme und natürlich auch, wenn es kein Corona gäbe. Diese fantasieanregende, man kann auch sagen utopische Frage, möchte ich heute mit Anja Richter erörtern. Sie ist die Kuratorin in den Kunstsammlungen Chemnitz Museum Gunzenhauser und jetzt zugeschaltet. Frau Richter, einen schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Sie haben quasi carte blanche, also lassen Sie Ihre Gedanken schweifen. Welches Ausstellungsprojekt würden Sie denn gerne mal realisieren?
Ich würde unglaublich gerne eine Ausstellung zum Thema die neue Sachlichkeit als europäisches Phänomen realisieren. Das bedeutet also die Realismusbewegung in der europäischen Kunst der 1920er und 30er Jahre zu zeigen. Also diese Epoche erstmals als gesamteuropäische Bewegung, die die USA mit einbezieht, das ist der große Wunsch.
Die neue Sachlichkeit als neues Phänomen, also vor dem gesamten zeithistorischen Hintergrund.
Richtig. Und wie gesagt, eben nicht nur die altbekannten Werke zeigen, sondern eben auch mal zu schauen, was passiert in Osteuropa, was passiert in Südosteuropa in den 20er und 30er Jahren. Also einfach diese Spanne mal erweitern. Darüber hinaus aber, jetzt sprechen wir auch davon, wir hätten das Geld aller Welt und keine Beschränkungen, würde ich natürlich eben auch mal die ganzen Ikonen dieser Epoche alle zusammenholen. Beispielsweise so mein absolutes Lieblingswerk in dieser Zeit ist von Grant Wood, American Gothic. Das ist ein Werk, das hängt in Chicago, im Art Institute of Chicago. Das ist die amerikanische Ikone. Ich glaube, jeder kennt es, jeder hat es schon mal gesehen.
Beschreiben Sie es doch kurz.
Die wenigsten können sich immer was drunter vorstellen, wenn sie den Namen hören, Grant Wood. Das ist ein Gemälde Anfang der 30er Jahre, was ein Bauernpaar zeigt vor einem Holzhäuschen. Ein, ich sag mal, fast kahlköpfigen Mann mit Brille, mit einer Mistgabel in der Hand und daneben eine sehr konservativ gekleidete Frau mit zurückgebundenem Haar. Also wirklich, glaube ich, die amerikanische Ikone. Das Werk hat noch nie den amerikanischen Kontinent verlassen und es wäre ein Traum, es mal nach Europa zu holen. Dann natürlich eben auch die bekannten Werke von Otto Dix, die Journalistin Sylvia von Harden aus dem Centre Pompidou, aber auch Picasso, Dalí, Miró, Edward Hopper, House by the Railroad ist im Museum of Modern Art in New York. Also die großen Namen zusammenzubringen mit den weniger bekannten Strömungen, die es eben auch in ganz Europa gab zu dieser Zeit.
Die großen Namen, das ist das eine, aber es sind natürlich auch die Themen, die Sie wahrscheinlich interessieren. Also 20er, 30er Jahre, das bedeutet ja genau. Modernisierung, Blüte, kulturelle Blüte, Fortschritt, Wissenschaft in Technik, aber auch natürlich Weltwirtschaftskrise. Das alles ist der Horizont.
Das ist genau das Spannende. Also es ist eine Epoche, die ich nach wie vor sehr spannend finde. Ich meine, sie jährt sich jetzt zum 100. Mal. Also wir haben auch ein Jubiläum. Natürlich der Erste Weltkrieg, die große Erschütterung, die Europa traumatisiert, das Vernichten von großen Imperien, Regierungen stürzen, Österreich-Ungarn, das Deutsche und das Russische Kaiserreich zerfallen. Gleichzeitig gründen sich aber auch Republiken neu. Finnland, Lettland, Litauen, Polen, die Tschechoslowakei. Und das ist eine Zeit, in der eine aus den Fugen geratene Welt in einen neuen künstlerischen Ausdruck in einer wirklichkeitsbetonten Kunst findet. Also dass man sich vom Expressionismus, vom Futurismus und Kubismus abwendet und eben mehr in die gegenwartsnahe Kunst zurückgeht. Es sind spannende Themen, die Emanzipation, die Gender Diversity, der Sport als Massenphänomen, der technische Fortschritt, aber wie Sie eben auch schon sagen, natürlich auch die wachsenden sozialen und ökonomischen Ungleichheiten, der global erstarkende Nationalismus, die Furcht vor gesellschaftlichen Veränderungen. Und da sind wir natürlich auch bei einer Frage, die sich da anschließt. Also welchen Vergleich lässt sich zu unserer heutigen Zeit ziehen? Ne?
Das wollte ich gerade fragen. Sie schlagen damit mit diesen Stichpunkten, Frau Richter, dann auch natürlich eine Brücke zur Gegenwart.
Genau, das ist auch das Ziel. Man könnte jetzt überspitzt formulieren, Corona, eine drohende Inflation, steigende Arbeitslosigkeit, Wirtschaft und Demokratie in der Krise, erstarken nationalistische Tendenzen, so beginnen die 2020er Jahre. Und ein verheerender Weltkrieg, spanische Grippe, Armut, Weltwirtschaftskrise, Nationalsozialismus, das waren die 1920er Jahre. Also auch bei allen Unterschieden, die es natürlich auch gibt, ist es trotzdem eine geschichtliche Epoche, die sehr, sehr viele Parallelen zu heute aufweist. Da wird natürlich auch in die Kunst geguckt. Ne? Was passiert da? Welche Ängste und auch Ideale werden da formuliert? Und was passiert auch heute in der Kunst? Also das ist ein ganz spannender Anknüpfungspunkt, wie ich finde.
Könnten Sie denn bei diesem imaginierten Projekt, und das Ganze ist ja sozusagen eine Fantasie, könnten Sie denn da auch Werk aus Ihrer eigenen Sammlung beisteuern, aus dem Museum Gunzenhauser in den Kunstsammlungen Chemnitz?
Ja, natürlich. Das Herzstück der Sammlung Gunzenhauser ist die Neue Sachlichkeit und ganz im Speziellen das Werk von Otto Dix. Wir haben über 300 Werke von Otto Dix in der Sammlung und dazu Werke von neusachlichen Künstlern wie Konrad Felix Müller, Karl Hubuch, Franz Radziwill, Georg Schrimpf, Gustav Wunderwald. Also alles Künstler, die in der Sammlung schon da sind, wo sich wunderbar anknüpfen ließe.
Das klingt so, wie Sie es schildern, Frau Richter, als hätten Sie solche Gedanken schon längere Zeit in Ihrem Kopf hin und her bewegt.
Ja, das habe ich in der Tat. Das ist ein Projekt, mit dem ich mich doch schon seit einer Weile im Kopf beschäftige und immer denke, das müsste man mal machen. Wie komme ich daran? Wie kriege ich das Geld? Wie kriege ich die Vernetzung? Und ich dachte mir aber, okay, du schreibst es auf und im Rahmen der Bewerbung von Chemnitz zur Europäischen Kulturhauptstadt 2025 habe ich es dann zu Papier gebracht und habe gesagt, wenn wir Kulturhauptstadt werden, dann wäre das doch ein Projekt, was man unbedingt mal umsetzen müsste. Denn 2025 jährt sich nämlich auch noch zum 100. Mal die wichtige Ausstellung Die neue Sachlichkeit deutsche Malerei seit dem Expressionismus. Das war die Ausstellung, die damals in der Kunsthalle Mannheim präsentiert wurde, die diesen Terminus Neue Sachlichkeit 1925 überhaupt erst geprägt hat. Und diese Ausstellung war nach Mannheim als zweite Station in Dresden zu sehen und als dritte in den Kunstsammlungen Chemnitz. Und das ist auch nochmal so ein schöner Anknüpfungspunkt. Ja, ich würde es, wie gesagt, gerne umsetzen wollen.
Wer weiß, vielleicht wird ja aus Zukunftsmusik mal ganz real eine konkrete Ausstellung. In unserer Reihe Imagine war das Anja Richter. Sie ist die Kuratorin in den Kunstsammlungen Chemnitz, Museum Gunzenhauser. Morgen wird Stefan Weber seine Fantasie schweifen lassen, der Direktor des Museums für Islamische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin. Frau Richter, ich danke Ihnen.
Danke Ihnen.
Wie umgehen mit dem gebauten Erbe der Nazizeit? Da gibt es kleinere und auch größere Aufgaben. In Berlin zum Beispiel steht nach wie vor ein bisschen im Abseits in Tempelhof der sogenannte Schwerbelastungskörper. Ein zylindrisches, extrem schweres Bauwerk. Und damit wollten die Nazis prüfen, wie ein solches Gewicht auf dem sandigen Berliner Boden steht. Sie planten nämlich einen riesigen Triumphbogen und wollten verhindern, dass dieses Teil einsinkt wie das Holstentor in Lübeck oder der schiefe Turm von Pisa. Der Schwerbelastungskörper ein Kuriosum. Eine schwere Belastung seit der Nazizeit und von ganz anderer Dimension ist das ehemalige Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, 4 Quadratkilometer groß, dort, wo die monströsen Aufmärsche stattfanden. Vor fast 20 Jahren wurde dort ein Dokumentationszentrum mit einer Dauerausstellung eröffnet. Und diese Ausstellung, die wird jetzt für 3 Jahre geschlossen und dann neu konzipiert wieder eröffnet. Geleitet wird das Dokumentationszentrum von Florian Diehl. Der ist zugeschaltet. Herr Diehl, einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Warum diese Schließung und Überarbeitung der Ausstellung? Hat das ausschließlich mit dem baulichen Zustand zu tun?
In der Tat ist mittlerweile diese Ausstellung, die im Jahre 2001 gemeinsam mit dem Dokumentationszentrum eröffnet wurde, wenn ich so sagen darf, ein wenig in die Jahre gekommen. Gleichwohl war die Ausstellung ein großer Erfolg. Über 4 Millionen Menschen haben jetzt in den letzten fast 20 Jahren diese Ausstellung besucht. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass es gelungen ist, für ein wirklich internationales Publikum deutlich zu machen, dass Nürnberg, die sogenannte Stadt der Reichsparteitage, aber eben auch die Stadt der unrühmlichen Nürnberger Rassengesetze, versucht hat, und zwar erfolgreich versucht hat, dieses Image dahingehend zu verändern, dass man sich mit Hilfe des Dokuzentrums und dieser Ausstellung eben sehr anschaulich und sehr intensiv mit der eigenen nationalsozialistischen Vergangenheit auseinandergesetzt hat.
Was meinen Sie denn, wenn Sie sagen, die Ausstellung ist ein bisschen in die Jahre gekommen?
Nun, die Aufnahmebereitschaft der jüngeren Generation, auch die Aufnahmegewohnheiten haben sich doch über die letzten Jahre stark verändert. Wenn wir heute daran gehen, dass wir eine Ausstellung zu einem solch schwierigen Thema wie der Zeit des Nationalsozialismus zeitgemäß in Szene setzen wollen, dann müssen wir doch sehr viel stärker auf moderne Medien zurückgreifen und müssen auch ein Ausstellungsangebot entwickeln, das Geschichte gewissermaßen nicht nur aus der Vogelperspektive von oben herab erklärt, sondern das die Möglichkeit bietet, dass man sich eigenständig in einer interaktiven Weise mit der Geschichte auseinandersetzen kann. Und unser Bestreben ist genau das, dass wir mit einer neuen Ausstellung solche Möglichkeiten schaffen, mit der wir eben gerade ein jüngeres Publikum erreichen können.
Also eine interaktive Auseinandersetzung, das leuchtet unmittelbar ein, dass das dann auch eine ganze Weile dauert, bis sowas dann ja projektiert ist und auch realisiert ist. In der Zwischenzeit gibt es so etwas wie eine Interimsausstellung, glaube ich. Die soll dann schon ab Februar zugänglich sein. Was können Sie denn dort zeigen?
Die Interimsausstellung, die den bezeichnenden Titel trägt, Nürnberg, Ort der Reichsparteitage, Inszenierung, Erlebnis und Gewalt, wird in kompakter Form gewissermaßen die Geschichte dieses Reichsparteitagsgeländes über einen Zeitraum von 100 Jahren hinweg darstellen. Also beginnend vom Jahr 1918 mit dem Ende des Kaiserreichs, mit dem Beginn der Weimarer Republik bis zur heutigen Zeit werden die Umbrüche und auch die sehr widersprüchlichen Teilgeschichten auf diesem Areal von uns dargestellt werden. Und wir werden dabei natürlich den Bezug zu den 30 Parteitagen aus dem zentralen Element wählen, werden darüber hinaus aber auch die Geschichte dieses Geländes im Zweiten Weltkrieg erstmals ausführlich darstellen und natürlich auch die sehr wechselvolle Geschichte nach 1945 mit dem Aufarbeiten dieser unheilvollen Vergangenheit sehr ausführlich beleuchten.
Sie haben das große internationale Interesse an dem Dokumentationszentrum und an dem Reichsparteitagsgelände geschildert, Herr Diehl. Wie ist denn das Verhältnis der Nürnberger zu diesem Objekt, zu diesem Gelände?
Ja, das Verhältnis der Nürnberger ist, wenn ich so sagen darf, ein wechselvolles. Man hat über Jahrzehnte weg, wie an anderen Orten in der Bundesrepublik ja auch, die Geschichte eher versucht zu verschweigen und hat die großen Baureste mit den großen Ruinen der Reichsparteitage mehr oder weniger ignoriert. Seit den 1980er Jahren ist dann aber der Ruf immer stärker geworden, dass man hier an diesem Ort endlich auch mal sich mit der Geschichte auseinandersetzen muss, dass man Informationen bieten muss. Und seitdem, das eben jetzt seit 2001 doch nun kontinuierlich geschieht, hat sich auch die Haltung vieler Nürnberger gewandelt. Der Ort am Dutzenteich ist jetzt nicht nur ein Naherholungsgelände, sondern man geht, wenn man Besuch hat, sehr bewusst ins Dokumentationszentrum, um eben auch gerade anderen Menschen, die nach Nürnberg kommen, zu zeigen, dass Nürnberg eben eine solche wechselvolle Geschichte hat.
Also nach wie vor eine Umwidmung, das ist ja selbstverständlich auch bei so einem riesigen Gelände, 4 Quadratkilometer groß, aber andererseits dann auch dieses Dokumentationszentrum als ganz klaren, ja, Kristallisationspunkt.
Ja, also das Dokumentationszentrum bildet wirklich den Fokus für alle Vermittlungsarbeit, auch für alle erinnerungskulturellen Aktivitäten auf dem Gelände. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir historisch-politische Bildung vor Ort betreiben. Der Ort wird auch von Künstlern immer stärker angenommen. Und wir freuen uns eigentlich darüber, dass gerade in den letzten Jahren immer wieder Anfragen von Künstlern aus aller Welt da waren, die mit verschiedensten Projekten sich hier mit dieser Geschichte des Ortes auseinandergesetzt haben.
Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg vor der Neukonzeption der Dauerausstellung. Florian Diehl war das, der Leiter des Dokumentationszentrums. Herr Diehl, Dankeschön.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Leiter des Großbritannien-Zentrums an der Berliner Humboldt-Universität, Dannemann, hat den britischen Erasmus-Ausstieg kritisiert. Alle Seiten hätten von dem europäischen Studentenaustauschprogramm stark profitiert, sagte Dannemann im Deutschlandfunk. Die Zukunftsfähigkeit der EU und Großbritanniens hänge auch von Erasmus ab.
Das ist nicht nur das Geld, um das es geht, die finanzielle Unterstützung, die bei Erasmus kommt, sondern es sind auch Visumsfragen, Aufenthaltserlaubnisfragen. Und was besonders schwierig wird für Studentenaustauschprogramme mit Großbritannien, ist, dass ab jetzt eben deutsche Studierende als gewöhnliche Ausländer gewertet werden, nicht mehr als EU-Inländer und damit die erhöhten Studiengebühren zahlen.
Gerhard Dannemann von der Humboldt-Uni in Berlin. Er äußerte die Hoffnung, dass das Erasmus-Programm zumindest mit dem britischen Landesteil Schottland weitergeführt werden könne. In den sozialen Netzwerken mehren sich die Stimmen für die Freilassung der palästinensischen Künstlerin und Musikerin Sama Abdul Hadi. Eine englischsprachige Online-Petition haben derzeit mehr als 90.000 Menschen weltweit unterzeichnet. Die DJ wurde bereits am 27. Dezember nach einem Techno-Konzert von palästinensischen Sicherheitskräften festgenommen. Die Party hatte mit behördlicher Genehmigung neben einer Moschee auf dem Gelände von Nabi Musa in der Nähe von Jericho im Westjordanland stattgefunden. Nach muslimischer Überzeugung ist dies die Grabstätte von Moses. Der Politikwissenschaftler Khatib von der Birzeit-Universität bei Ramallah sagte dazu im Bayerischen Rundfunk:
Wir haben es hier mit einem Konflikt der Kulturen zu tun. Es gibt einen progressiven Teil der palästinensischen Gesellschaft und einen konservativen. Die sind zusammengestoßen. Und dann kommt noch die palästinensische Regierung ins Spiel. Sie ist schwach. Deshalb hat sie sich an die öffentliche Meinung gehalten, um Ärger zu vermeiden.
Der Politikwissenschaftler Ghazan Khatib. Eine mysteriöse Metallsäule, ähnlich wie in einer Wüstengegend in den USA und an anderen Orten, ist nun auch in der Nähe der kanadischen Stadt Toronto entdeckt worden. Der offenbar hohle, 4 Meter hohe Monolith sei am Donnerstag am Stadtrand von Toronto aufgetaucht, heißt es in kanadischen Medien. Am Freitagmorgen wurde die zuvor glänzende Säule mit roter Farbe beschmiert. Viele Anwohner wollen einen Blick auf die Säule werfen. Erst kürzlich waren ähnliche Säulen in den kanadischen Städten Vancouver und Winnipeg entdeckt worden. Zuvor waren schon in Polen, Rumänien und den Niederlanden Monolithen aufgetaucht. Bisher hat sich niemand dazu bekannt, die Säulen aufgestellt zu haben.
Die italienische Stadt Amatrice wurde in ihrer Geschichte schon mehrfach von schweren Erdbeben heimgesucht, zuletzt im August 2016, und bei diesem Beben kamen fast 300 Menschen ums Leben. Die Schäden waren immens und ein Nachbeben im Januar 2017 ließ dann weitere schon beschädigte historische Bauten einstürzen. Jetzt gibt es eine Online-Fotoausstellung, die die Stadt vor ihrer Zerstörung zeigt, die vielen kunsthistorisch wertvollen Gebäude und auch Kunstobjekte. Amatrice im Fokus, Fotografien eines seismischen Gebiets zwischen Erinnerung und Projekt. Präsentiert wird diese Ausstellung von der Fotothek der Bibliotheca Herziana. Das ist eine Abteilung des Max-Planck-Instituts für Kunstgeschichte in Rom. Tatjana Bartsch ist die stellvertretende Leiterin dieser Abteilung. Sie hat die Ausstellung auch mit konzipiert und ist jetzt aus Rom zugeschaltet. Frau Bartsch, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Röke.
Die Fotothek dokumentiert seit mehr als 100 Jahren italienische Kunst und Architektur. Sie haben einen Schatz von 870.000 fotopositiven und negativen und digitalen Aufnahmen. Mit welcher Idee sammeln Sie denn solche Aufnahmen?
Ja, es sind 870.000 und bald werden es noch mehr sein. Wir sammeln seit über 100 Jahren und zwar entsprechend der Forschungsprojekte und Ausrichtung unseres Instituts. Also die Herziana gibt es schon sehr lange als Institut der Max-Planck-Gesellschaft, früher Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und die Fotothek entsprechend auch. Da wir ja kunsthistorische Forschung betreiben, reichen Bücher nicht aus. Wir brauchen auch immer sehr viele Bilder. Und je nachdem, wie die Forschungsprojekte bei uns am Haus sich gestalten, gestalten wir die Fotothek mit. Und inzwischen schließen wir auch Lücken, denn wir können sagen, dass wir zu den, ich würde mal sagen, drei weltweit größten kunsthistorischen Forschungsarchiven zur italienischen Kunst und Architektur gehören. Das heißt, wir sammeln in erster Linie Rom, aber auch die Umgebung von Rom, Lazio, Mittelitalien, im Grunde ganz Italien, seit einigen Jahren aufgrund der Interessen unserer Direktorin, Frau Michalski, fotografieren wir auch sehr viel in Süditalien. Das heißt, wir sind kein totes Archiv in dem Sinne, dass wir uns nicht verändern. Wir verändern uns quasi täglich, indem wir wachsen, indem Forscher zu uns kommen und mit den Fotos arbeiten und die Fotos auch in die Hand nehmen, neu beschreiben, identifizieren und so weiter. Und wir führen Fotokampagnen durch, so auch in Amatrice.
Welche Bedeutung kommt denn den Fotos zu? Sind sie einfach nur Träger von Informationen oder sind sie selber ja, wie soll ich sagen, manchmal auch schon Kunstobjekte?
Absolut. Also ich sag mal, die meisten Forscher, die zu uns kommen, die interessiert natürlich eher das abgebildete Objekt, also das, was man auf den Fotografien sieht. Aber in ihrer Gesamtheit ist dieses Fotoarchiv natürlich selbst auch schon ein eigener Forschungsgegenstand und die Fotos sind also nicht nur Instrument der Forschung, sondern auch eigene Forschungsobjekte oder Medien. Gerade in ihrer Art, wie sie, ich sag mal, geschaffen sind, mit den vielen Beschriftungen, mit den Systematisierungen, auch mit der Katalogisierung, die wir machen, verändern sich die Fotos ja auch und sie werden quasi selbst zu Akteuren der Forschung. Das ist ganz wichtig. Und es gibt auch inzwischen eine nicht kleine fotohistorische Forschung und archivhistorische Forschung. Mhm. Also wir, die Fotothek ist Teil der, ich sag mal, Wissenschaftsgeschichte, auch der Kunstgeschichte.
Lassen Sie uns doch jetzt mal die Arbeit der Fotothek am Beispiel dieser zerstörten Stadt konkretisieren, am Apennin. Eine kunsthistorisch sehr reiche Stadt. Sie liegt ja in Latium. Wie ist denn die Geschichte der Stadt fotografisch dokumentiert?
Das geschah, ich sag mal, in Wellen oder Schüben entsprechend der Restaurierungstätigkeiten, die in Amatrice passiert sind. Es gab natürlich auch Versuche, das Ganze systematisch lang komplett zu machen, aber nicht besonders viele. In Amatrice ist eine kleine Stadt. Sie liegt abseits der großen Zentren, ist aber natürlich aufgrund ihrer mittelalterlichen und Ausstattung eine sehr wichtige Stadt. Die italienischen Denkmalpflegebehörden haben viel fotografiert in den 50er Jahren, auch in den 30er Jahren. Und wir haben dort auch schon in den 70er Jahren mit dem Fotografen Max Rutzel eine reiche Dokumentation in unserer Fotothek. Aber in der Nachschau dieses Erdbebens wünscht man sich natürlich eigentlich noch viel, viel mehr.
Jetzt beschreiben Sie doch mal, was in dieser virtuellen Ausstellung zu sehen ist. Da geht es wahrscheinlich in erster Linie natürlich um die Vergangenheit, also um den Status quo ante gewissermaßen, also vor dem Erdbeben.
Genau. Was wir versucht haben, ist gemeinsam mit drei italienischen Forschern, die eben Spezialisten sind für Amatrice und ihre Kunstdenkmäler, im Grunde zwei Anliegen umzusetzen, nämlich die zweifache Rolle der Fotografie, speziell im Zusammenhang eben mit Naturkatastrophen, wie es Erdbeben sein können, zu zeigen. Einmal, was Sie schon sagen, die visuelle Erinnerung an den Status ante. Die Stadt wird also für die Nachwelt bildlich konserviert, das zu zeigen. Und zum anderen natürlich auch eine Schadensdokumentation zu leisten. Also Aufnahmen der Werke, der Kirchen, der Fassaden, der Freskendetails und so weiter davor und danach festzuhalten und gegenüberzustellen, um so auch für die späteren Restaurierungen oder Ideen für Restaurierungen eine visuelle Basis zu liefern.
Frau Bautsch, ein Archiv beantwortet ja zunächst mal Fragen nach der Vergangenheit. Kann man denn mit der Fotothek auch Schlüsse daraus ziehen für die Zukunft? Und dieser Begriff Projekt im Titel der Ausstellung, der deutet das ja, glaube ich, auch an.
Ja, der deutet es an, denn man kann zum Beispiel auf diesen Fotos ganz gut sehen, wie Maßnahmen in den vergangenen Jahrzehnten sich ausgewirkt haben auf die Stabilität oder Integrität dieser Gebäude. Da hat man zum Beispiel die Fassade von San Francesco restauriert und hat sie aufgestockt. Und genau an dieser Nahtstelle der Aufstockung der Fassade und der Freilegung der Rosette des zentralen runden Fensters gab es die ersten Schäden. Also ist bei dem ersten Beben die Fassade heruntergekommen und erst deutlich später sind andere Teile eingestürzt. Das heißt, man kann durch Fotodokumentation zeigen, wie bestimmte Maßnahmen wirken in der Zukunft. Und das kann natürlich auch Impulse für die Zukunft geben.
Impulse für die Zukunft, aber auch für die künftige Restauration. Das setzt voraus, die Teile sind noch irgendwie physikalisch erhalten, aber sie müssen auch natürlich dokumentiert sein, sodass man weiß, wo die eigentlich hingehören.
Das ist richtig. Man hat die Trümmerteile ja inzwischen beseitigt. Das Leben ist ja nun schon 4 Jahre her. Und man hat eine genaue Selektion vorgenommen von kunsthistorisch wertvollen Teilen, von historischen Teilen, von dem, was dann noch übrig bleibt, Schutt. Und die wertvollen Teile liegen jetzt in den Depots der Denkmalbehörden, der Superintendenzen. Mit denen muss natürlich irgendwie umgegangen werden. Vieles lässt sich kaum noch rekonstruieren, weil der Gesamtzusammenhang verloren ist. Und da hoffen wir natürlich, dass die Fotografien vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dieses nachträglich wieder zu rekontextualisieren, in welcher Form auch immer. Man wird die Kirchen in der Form, wie sie früher standen, nicht wieder aufbauen können. Aber man könnte die wertvollen Objekte, zum Beispiel die Skulpturen der Fassade, zumindest museal inszenieren und virtuell rekontextualisieren.
Die Online-Ausstellung Amatrice im Fokus, Fotografien eines seismischen Gebiets zwischen Erinnerung und Projekt, präsentiert von der Fotothek der Bibliotheca Herziana. Die Kunsthistorikerin Tatjana Bartsch hat diese Ausstellung mitkuratiert. Sie hat uns Auskunft gegeben über diese Ausstellung. Frau Bartsch, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Alle Proteste und Demonstrationen haben nichts bewirkt. In Belarus hat sich Präsident Alexander Lukaschenko an der Macht gehalten. Trotz einer von ihm gefälschten Präsidentschaftswahl im August, die nach Ansicht vieler Beobachter eigentlich von seiner Herausforderin Svetlana Tichanowskaja gewonnen wurde. Lukaschenko hat die Polizei und die Geheimdienste auf seiner Seite und versucht, die Kontrolle auch über andere Teile des Staates zurückzubekommen. Das gilt auch für die Kultur. So wurden die meisten Schauspieler des wichtigsten Theaters, des Kupalauski-Theaters in Minsk, bereits vor Monaten entlassen. Dasselbe Schicksal ereilte nun zum Jahresende zahlreiche Historiker an der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Denn Geschichtswissenschaft ist in Belarus unter Lukaschenko hochpolitisch. Die Hintergründe von Florian Kellermann.
Andrei Radaman befindet sich im Ausland. Denn er hat nicht nur seine Anstellung als Historiker verloren, er hat auch persönliche Drohungen bekommen. Der 50-Jährige hat sie sehr ernst genommen. Gerade nach seinen Erfahrungen im Polizeigefängnis in der Minsker Akrestina-Straße. 3 oder 4 Milizionäre haben mit Gummiknüppeln auf mich eingeprügelt, etwa eine Viertelstunde. Ich hatte die Blutergüsse über einen Monat lang. Nachdem ich verprügelt wurde, musste ich mich ausziehen und mich breitbeinig hinstellen, über 6 Stunden lang. Andrei Radaman und die anderen Festgenommenen hatten nichts anderes getan, als gegen die Wahlfälschung im August zu protestieren. Eine Nachricht über ihn ging, sehr wahrscheinlich, vom belarussischen Geheimdienst auch an das Historische Institut der Akademie der Wissenschaften. Sein Vertrag wurde zum Jahresende nicht verlängert. So erging es auch 11 seiner Kolleginnen und Kollegen. Noch einmal fast ebenso viele Wissenschaftler am Institut erklärten aus Solidarität, dass sie nicht länger dort arbeiten wollen. Andrei Radaman ist überzeugt, die Historiker sind nicht nur wegen ihrer politischen Haltung ins Visier der Staatsmacht geraten. Wir sehen heute einen tiefgehenden Prozess in der Gesellschaft. Die Menschen wollen unser historisches Gedächtnis wiederherstellen. Das gilt vor allem für Traditionen von Parlamentarismus und kommunaler Selbstverwaltung, die es hier schon vor sehr langer Zeit gab. Der Historiker spricht damit das Großfürstentum Litauen an, das im 14. Jahrhundert entstand und zu dem auch die Gebiete des heutigen Belarus gehörten. Später ging es eine Union mit Polen ein und existierte so bis ins 18. Jahrhundert. Bücher über diesen Teil der belarussischen Geschichte finden großen Absatz. Denn die Geschichte des Landes regt zum Nachdenken über politische Alternativen an, Alternativen zur autoritären Herrschaft von Alexander Lukaschenko. Der Machthaber hatte sich von Anfang an einem sowjetischen Führungsstil orientiert. Wenn Historiker darlegen, dass es im 18. Jahrhundert objektivere Gerichte gab als heute, dann hat das politische Sprengkraft. So sieht es auch Felix Ackermann, Belarus-Kenner und Wissenschaftler am Deutschen Historischen Institut in Warschau.
Ich denke, es gibt einen ganz klaren Grund dafür, dass Geschichte ein wichtiger Bestandteil der Staatsideologie ist in Belarus. Und da hat die Akademie der Wissenschaften in Minsk auch eine Art Richtlinienkompetenz. Also dort werden wichtige Bausteine erarbeitet und auch vor allem darüber gewacht, dass die Staatsideologie, die auch so heißt und auch ein eigenes Unterrichtsfach hat, dass sie tatsächlich auch so vermittelt wird. Und deshalb war es besonders dramatisch für die Wächter der Ideologie, dass ihnen die Situation im August, September außer Kontrolle geraten ist. Und umso drastischer waren dann die Maßnahmen, um wieder die symbolische Ordnung im Institut herzustellen.
Um den Preis, dass die Akademie einige ihrer profiliertesten Forscher verloren hat. Auch für die Historiker persönlich habe ihre Entlassung weitreichende Konsequenzen, so Felix Ackermann.
Wenn man einmal in Ungnade fällt, in der Regel aus ideologischen Gründen, dann hat man de facto keine Möglichkeit mehr, an einer öffentlichen Einrichtung in Belarus zu arbeiten und insbesondere nicht in der Forschung. De facto handelt es sich um ein Berufsverbot in Belarus im öffentlichen Bereich.
Einen Ausweg bieten Universitäten in den Nachbarländern Litauen und Polen. Dort gibt es spezielle Programme für Akademiker aus Belarus. Trotzdem würden sie alle weiterhin gemeinsam forschen, meint der Historiker Andrei Radaman, der so schwer misshandelt wurde.
Ich mache mir um unsere Forschergruppe keine Sorgen. Wir können uns auch aus dem Ausland selbstständig organisieren und koordinieren. Wir haben eine gute Zukunft vor uns. Und das gilt, da bin ich fest überzeugt, auch für unser Land.
Der Historiker Andrei Radaman im Beitrag von Florian Kellermann. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons, heute wieder mit dem Wochenrückblick von Arno Orzesek.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Tageszeitung interessierte sich, sehr löblich, mitten in der Pandemie dafür, was Kinder nach der Pandemie so machen wollen. Schriftliche Antwort der 11-jährigen Elsa: Wenn der ganze Scheiß vorbei ist, mache ich mir erstmal ein paar schöne Tage zu Hause. Das war natürlich ein Witz, ein guter Witz, zumal Elsa auch noch ein Kind auf einer Couch gemalt hatte, das ausruft: Ah, wie gemütlich! Ebenfalls interessant, die postpandemischen Pläne des 9-jährigen Filmern. Party! Und dann trinke ich meinen ersten Schnaps darauf, dass Corona vorbei ist. Ließ Filmon die Taz wissen, war aber wohl besorgt, dass seine Eltern das mit dem Schnaps mitbekommen könnten und fügte hinzu: Spaß! Ich würde ganz viele Freunde treffen und alle Geburtstage nachfeiern. Ums Trinken ging's zum Jahreswechsel auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Unter dem Titel »Zum Abschied einen Drink« erinnerte Niklas Mark an den in Deutschland still übergangenen 100. Jahrestag der Prohibition, sprich das Alkoholverbot in den USA, das am 20. Januar 1920 ausgesprochen worden war. Jazz und Flappers, so Mark, gediehen im halblegalen Schummerlicht enger Speakeasies noch besser als auf offenen Bühnen, und der Alkohol war mehr noch als sonst zum Kulturtreiber und zum Kontaktbeschleuniger geworden. Genau deswegen wird er jetzt im Lockdown wieder ins Private abgedrängt, nur dass es diesmal nicht darum geht, die schädliche Wirkung des Alkohols einzudämmen, sondern die des Kontakts, den er begünstigt. Sandra Kegel bedachte in selbiger FAZ den Geschlechteraspekt des Trinkens. Geht ein Mann an einer Bar vorbei? Der alte Witz hat seine Pointe eingebüßt, seit Frauen den Männern auch beim Trinken den Rang abgelaufen haben. Sie greifen so häufig zum Glas wie nie zuvor, und nur weil es ihnen nicht behagt, Diesen überwundenen Gender-Pegel-Gap sichtbar zu machen, bleibt dem bitteren Scherz ein letztes Quäntchen Wahrheit. Frauen können weiterhin zwanglos an einer Bar vorbeilaufen, denn sie bevorzugen das hemmungslose Trinken im Verborgenen. Ob in der FAZ-Redaktion bei der Planung der Trink-, Drink- und Trunkenheitsartikel zum Glas gegriffen wurde, wissen wir nicht. Fest steht, dass Jürgen Kaube in seiner Reflexion über Alkohol in der Literatur nüchtern befand, das endlose Trinken ist traurig, und Joachim Müller-Jung spöttisch anhob, ein prophylaktischer Absacker noch. Diese hochprozentige FAZ-Artikelsammlung darf im Jahr der öffentlichen Gesundheitsfürsorge, das ein Berliner Radiophilosoph immerhin als das Jahr der virologischen Käfighaltung verabschiedete, ja kaum schließen, ohne auch nur ein warnendes Wort über die fragile Beziehung zwischen Trank und Geist zu verlieren. Um es kurz zu machen, laut Müller-Jung schädigt Alkoholkonsum insbesondere in drei Lebensphasen das Gehirn. Vor der Geburt, im Alter zwischen 15 und 19 Jahren, sowie von 65 Jahren an, wenn der Alkohol zum stärksten beeinflussbaren Risikofaktor für eine Demenz wird. Anders als die FAZ blieb die Süddeutsche Zeitung zum Jahreswechsel trocken. Sie hielt im neuen Jahr als erstes Ideen aus dem alten Jahr fest, die in die Zukunft weisen, und bezog sich in einem Fall auf das Wall Street Journal, das angesichts von Homeoffice und Videokonferenzen behauptet hatte, es kommt auf E-Charisma an. Dem stimmte die SZ zu, wenn auch leise bedauernd. Das mit dem E-Charisma ist eine schlechte Nachricht für all jene, die es schon im normalen Leben an Charisma fehlen lassen. Zum Glück ist das Internet voller Tipps. So soll das Gesicht mindestens ein Drittel des Bildschirms einnehmen. Und stellen Sie sicher, dass Sie mit einer Schreibtischlampe gut beleuchtet sind. Zudem solle man oft nicken. Die Stimme darf deutlich sein, denn der Ton verliert auf dem Weg der Übertragung an Präsenz. Außerdem solle man eben deshalb betont langsam sprechen. Zusammengefasst, E-Charisma ist, wenn wir nickend wie Wackeldackel, großflächig und illuminiert auf dem Bildschirm erscheinen und extra langsam rumbrüllen. Der SZ-Artikel hatte einen Aspekt von pandemischer Heiterkeit. Die Tageszeitung Die Welt machte dagegen ernst und fragte in dem Artikel die Toten. Nur wenige Menschen kannten ein Corona-Todesopfer persönlich. Dennoch ängstigen uns die täglichen Zahlen der Gestorbenen. Warum ist das so? Einen entscheidenden Anteil an der speziellen Corona-Wahrnehmung rechnete der Weltautor Jörg Phil Friedrich den Medien zu und tat etwas, was Corona-Mahner gar nicht mögen. Friedrich verglich Corona mit Diabetes, eine Krankheit, die Jahr für Jahr weit mehr Opfer fordert als Corona. Die Corona-Pandemie begegnet uns als Jahrhundertereignis, das plötzlich und scheinbar unerwartet auftritt und, Stichwort Welle, mit zerstörerischer Gewalt über uns hinwegrollt. Diabetes hingegen ist schon lange da, hat sich eingeschlichen und als es zum ersten Mal überhaupt in den Medien Thema wurde, war es bereits Gewohnheit, hatte keinen Neuigkeitswert mehr und machte deshalb auch keine Angst, die wieder nach mehr Informationen oder politischen Reaktionen verlangte. Bevor Sie einwenden, aber Corona droht unser Gesundheitssystem zu überfordern, Diabetes nicht und darum geht es, sagen wir, das sieht der Weltautor Friedrich genauso. Trotzdem hat es uns gefallen, dass Friedrich den Covid-19-Tod in ein realistisches Verhältnis zu einer zehnfach häufigeren Todesursache gesetzt hat. Etwas platt, aber nicht falsch, titelte übrigens die Neue Zürcher Zeitung. Wer gesund stirbt, ist genauso tot. Soweit die Feuilletons der vergangenen Woche. Nur eins noch. Im alten Jahr titelte die FAZ: Nächstes Jahr wieder knutschen. Und jetzt? Jetzt ist dieses nächste Jahr. Darum viel Spaß und alles Gute.
Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.